das sogenannte Glucoraphanin. Und das wird inzwischen auch in der Krebsforschung benutzt. Mhm. Das ist nicht beim Grünkohl zuerst gefunden worden, sondern zuerst beim Brokkoli.
Okay.
Und deshalb dann auch beim Brokkoli näher untersucht worden. Mhm. Aber wir haben eben in unserer Forschung festgestellt, dass der Grünkohl diesen Stoff durchaus genau in den Mengen und noch mehr enthält wie Brokkoli.
Die Grünkohlsaison kommt immer näher. Wir haben Anfang Oktober und ich muss sagen, ich habe schon richtig Bock. Die Grünkohltouren, die Grünkohlspiele und natürlich ein deftiger Teller Grünkohl mit Pinkel. All das ist jetzt nicht mehr ganz so weit weg, aber ein bisschen Zeit ist bis dahin noch. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, in dieser Folge mal darüber zu sprechen, was genau eigentlich in dieser Powerpflanze Grünkohl steckt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Grünkohl, esse ihn unglaublich gerne, aber habe mir noch nie Gedanken gemacht, was das eigentlich für eine Pflanze ist. Ich habe mich dazu heute in den Botanischen Garten begeben. Es ist eine Outdoor-Folge, denn ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Professor Dr. Dirk Albach vom Institut für Biologie und Umweltwissenschaften der Uni Oldenburg, unter anderem Leiter der AG Biodiversität und Evolution der Pflanzen und eben Direktor des Botanischen Gartens. Und genau hier tut er nämlich etwas aus meiner Sicht extrem Spannendes. Er erforscht Grünkohl. Hallo Dirk.
Hallo Simon.
Dirk, du erforscht Grünkohl. Klingt erstmal sehr abgespaced, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Kannst du mal kurz erzählen, wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, Grünkohl zu erforschen? Warum ausgerechnet diese Pflanze?
Ja, also das ist ja eigentlich die falsche Frage hier in Oldenburg. Also was soll man denn hier bitte schön sonst erforschen? Und so ging es mir eigentlich auch. Ich bin eigentlich Rheinländer und bis ich nach Oldenburg kam, hatte ich eigentlich mit Grünkohl gar nichts am Hut.
Okay.
Aber als ich dann hier nach Oldenburg kam, habe ich natürlich relativ schnell mitbekommen, dass das hier ein heißes Thema ist und bin relativ schnell dann auch als Direktor des Botanischen Gartens mit der Oldenburg Touristik und Marketing zusammengekommen, die mir ihre Grünkohlakademie vorstellten. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist zwar für einen Rheinländer richtig schöner, netter Klamauk, erinnert ein bisschen an Karneval auch teilweise,
ja.
Aber eigentlich steckt hinter so einer Pflanze doch viel mehr drin und man kann auch über diese Affinität der Oldenburger zum Grünkohl auch die Oldenburger und die ganzen Nordwestdeutschen ganz gut erreichen und einiges eben auch klar machen, was Thema gesunde Ernährung angeht, was auch Erforschung von Pflanzen angeht. Und das ist eigentlich das, was wir hier machen. Ausgehend eigentlich von dieser typisch Oldenburger Frage, braucht der Grünkohl Frost?
Mhm.
Sind wir eben losgegangen und haben überlegt, braucht er denn wirklich Frost?
Ja. Die Frage beantwortest du noch nicht, denn die wollte ich dir später nämlich auch stellen. Ich will, bevor wir ein bisschen auf die Forschung eingehen, noch ein bisschen auf dich eingehen. Du hast es gesagt, du bist Rheinländer, du bist dann nach Oldenburg gekommen und bist quasi von diesem Hype so ein bisschen erschlagen worden, aber er hat dich ja scheinbar im Positiven mitgenommen. Erinnerst du dich noch, wann du wirklich das erste Mal mit Grünkohl in Verbindung gekommen bist? War es vielleicht ein Teller Grünkohl, der dir aufgetischt wurde oder weißt du es noch?
Also ich weiß jetzt nicht wirklich, was das allererste war, aber eine der ersten Sachen war halt dann auch, dass wir im Botanischen Garten Grünkohl anpflanzen wollten und ich dann sagte, ja, welchen Grünkohl? Mhm. Ich meine, bei Äpfeln kennen wir Elster, Braeburn, Golden Delicious.
Genau.
Und das geht uns bei den Kartoffeln auch so. Aber beim Grünkohl hieß es immer nur Grünkohl. Und da habe ich mich dann mit einem Landwirt, der sich damit beschäftigt hat, Reinhard Lühring aus Ostrauderfehn, mal getroffen und habe seinen Hof besucht. Und er hat sich halt die Mühe gemacht, ganz viele lokale Sorten von Grünkohl zu sammeln.
Okay.
Und dann steht man da in einem Feld, dort gut gedüngt auf 2,5-3 Meter Höhe wachsend teilweise. Eine unheimliche Vielfalt. Und ja, diese Vielfalt haben wir versucht, eben auch hier, wo wir gerade sitzen, zu nachzuvollziehen. Ein paar mehr Sorten, aber vielleicht nicht ganz so die ganz hohen Sorten. Dafür düngen wir hier nicht so ordentlich. Aber dieser Moment bei Reinhard Lühring auf dem Feld mit dieser Vielfalt an unterschiedlichen Sorten, das war eigentlich das, was mich dann endgültig für den Grünkohl getriggert hat. Du hast es gerade eben gesagt, meine Arbeitsgruppe heißt Biodiversität und diese Biodiversität gibt es halt auch in Nordwestdeutschland beim Grünkohl.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, das ist, wenn ich jetzt mich in ein Feld mit verschiedenen Grünkohlsorten, so wie es ja jetzt quasi hier heute ist im Botanischen Garten, stelle, dann bin ich zwar im ersten Moment fasziniert und finde das total spannend, aber es würde mich jetzt nicht so, ich sag mal, triggern, dass ich sage, ich muss mich jetzt damit auch meiner Arbeit sozusagen widmen. Das heißt, bei dir kam ja diese Begeisterung auch schon vorher, die war ja schon vorher da. Du bist ja nicht durch den Grünkohl auf einmal zu einem Biologen geworden. Magst du so ein bisschen deinen Werdegang einmal skizzieren? Was genau hat dich eigentlich an Pflanzen im Allgemeinen so fasziniert und wann ging das los?
Also ich habe Biologie studiert, ohne jetzt wirklich zu sagen, ich will Biodiversitätsforscher werden, ich will Botaniker werden. Mhm. Das, was mich da wirklich zur Botanik gebracht hat, war, dass ich in Mitte meines Studiums, als ich so die Grundfächer alle studiert hatte, das Angebot bekommen hatte, eine Doktorandin nach Brasilien zu begleiten. Mhm. Und die dort halt nicht im tropischen Regenwald, sondern in den trockenen Cerrados von Brasilien geforscht hat. Mhm. Und auch dort, was dort für eine Vielfalt ist, die eben so unterschiedlich auch unterschiedliche Pflanzen beinhaltet wie unsere heimische Flora. Mhm. Das hat mir auch dann wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet, was da für eine irre Evolution drin steckt, die eine solche Vielfalt auf unserem Planeten einfach ermöglicht. Und das war eigentlich so das, was mich dann im Studium begeistert hat. Und ich irgendwo dann auf die Frage kam, wie kommen wir eigentlich zu dieser Vielfalt an Formen, an Arten in unserer Umwelt? Und ich bin dann halt noch vor dem Abschluss in die USA gegangen, weil ich dachte, ich brauche noch mal ein bisschen anderen Einfluss. Habe dort auch DNA-Sequenzierung in der Evolutionsbiologie gelernt. Habe dann während meiner Promotion dann auch Phytochemie, also die Analyse von chemischen Inhaltsstoffen von Pflanzen, gelernt. Und das sind halt jetzt auch neben der beschreibenden Morphologie der Pflanzen die wichtigen Methoden, die wir hier in der Grünkohlforschung dann anwenden.
Ja, spannend. Wie sieht denn für dich so ein Arbeitsalltag aus? Also was ist eigentlich so dein Daily Doing? Wir haben ja eingangs, habe ich ja erzählt, was du eigentlich alles machst. Was machst du, wenn du morgens zur Arbeit gehst? Und was machst du, bis du dann abends wieder nach Hause gehst?
Also zunächst mal hat ein Professor keinen Alltag in dem Sinne.
Okay.
Jeder Tag ist irgendwo anders.
Komplett anders, ja.
Aber natürlich haben wir gewisse Prozesse, die immer wieder auftreten. Mhm. Und viel ist halt am Computer, dass man Ergebnisse studiert und auch dann die Ergebnisse in eine Publikation schreibt. Man hat natürlich auch viel dann, dass man Anträge schreiben muss, Gelder einwerben muss. Man hat auch viel Gespräche mit Studierenden und seinen Mitarbeitern, um dann entsprechend die Arbeit in den verschiedenen Projekten weiterzusetzen. Und das andere ist natürlich dann immer auch wieder die Lehrveranstaltungen mit Studierenden. Mhm. Wo ich mich aber auch immer wieder bemühe, den Grünkohl mit reinzubringen.
Was macht dir an der Arbeit mit den Studierenden besonders Spaß? Ich meine, das sind natürlich sehr wissbegierige Menschen, die vielleicht auch mal vor dem Grünkohl stehen und sagen, ach, die Pflanze, die ist jetzt nicht so meins. Wie bringst du denen das näher? Wie begeisterst du dich dafür? Was macht dir daran am meisten Spaß?
Also das Wichtige ist halt, dass man prinzipiell schon mal eine aufgeschlossene Art hat zu Pflanzen. Natürlich, die meisten Biologiestudierenden sagen, Botanik. Und die muss ich natürlich zumindest so weit öffnen, dass sie auch dann die Grundstudien in Botanik machen können.
Ja.
Aber sobald jemand sagt, Pflanzen sind ja gar nicht so schlecht und da gibt es doch dann auch eine ganze Reihe, dann hat man schon zumindest einen Ansatzpunkt. Und weil meine Arbeitsgruppe auch relativ vielfältig ist, kann ich halt auch was anbieten, was eher dann labororientiert ist oder was eher freilandorientiert ist, was eher auf Nutzpflanzen, wie den Grünkohl bezogen ist, oder vielleicht auch auf Wildpflanzen dann.
Spannend.
Und das Wichtige ist halt, da auf Studierende einzugehen, auch auf ihre Interessen.
Ja.
Und das ist halt das, wo ich sage, Grünkohl ist durchaus so ein Catcher, weil das kann man auch leichter mal der Großmutter erklären, wenn man Biologie studiert und dann an Grünkohl arbeitet.
Ja, definitiv.
Als wenn man dann erstmal lange und breit erklären muss, was ist denn das für eine Pflanze, an der ich dann arbeite.
Ja. Hast du zufällig irgendwie einen deiner ehemaligen Studentinnen, die dich vielleicht mal kontaktiert haben und gesagt haben, hallo Herr Professor Dr. Albach, ich mache immer noch was mit Grünkohl?
Naja, ich habe ja den Christoph Hahn, der ja auch noch den Podcast machen wird. Das war eigentlich der Erste, der so ankam, der mitbekam, dass ich was an Grünkohl machen wollte. Und vor seiner Bachelorarbeit dann eben kam, ich würde gern meine Bachelorarbeit über Grünkohl machen. Ja. Und daraus hat sich dann eben zur Promotion das hingezogen.
Okay.
Und es ist nicht der Einzige. Also es gibt durchaus einige, die dann auch wirklich kommen und sagen, ne, also der Grünkohl hat schon auch mein Leben derart irgendwo jetzt geprägt, dass ich vielleicht nicht mehr dran forsche, aber zumindest immer noch beobachte, was passiert da in der Grünkohlforschung.
Ja. So viel zu dir. Ich würde jetzt im nächsten Abschnitt ein bisschen auf die Forschung im Allgemeinen eingehen. Wir wollen ja später nochmal darüber sprechen, wie gesund ist Grünkohl eigentlich. Bevor wir dahin kommen, was mich als absoluten Laien der Botanik interessiert, ist die Frage, wie forscht man eigentlich an Pflanzen? Wie sieht das aus? Ich habe immer so ein Bild im Kopf, wenn es um Forschung geht. Reagenzgläser, irgendwelche Pipetten. Wie sieht das aus? Wie forscht man an Pflanzen? Was erforscht man eigentlich genau?
Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Methoden, mit denen man erforscht. Das eine ist auch was ganz Simples, was wir hier haben. Wir haben die Pflanzen um uns herum, wir schauen uns die Vielfalt an und schauen an, was sind denn jetzt die Unterschiede zwischen den einzelnen Sorten. Und das ist halt das rein optische. Wir sehen das hier, ne? Die ist schon etwas dunkler, die ist heller und die Blätter sehen auch anders aus. Und dann gibt es natürlich gewisse Hypothesen, die man auch aufstellen kann. Was sind da die Gründe dafür? Das nächste ist natürlich dann auch irgendwo.
Wie schmeckt der?
Ja. Ne? Das ist der nächste Sinn. Und diesen Sinn kann man natürlich jetzt einerseits sagen, ja, okay, ich kann auch sagen, okay, der ist bitterer, der ist weniger bitter, der ist süßer. Aber das ist natürlich nicht wissenschaftlich. Deshalb gehen wir damit dann mit den Blättern ins Labor und versuchen, die Inhaltsstoffe, die den Geschmack ausmachen, zu identifizieren.
Okay.
Das heißt, du musst ein Blatt ins Labor nehmen, kleinmörsern und die Inhaltsstoffe rauslösen mit verschiedenen Lösungsmitteln und dann auf ein entsprechendes Gerät geben, wo du dann die entsprechenden Inhaltsstoffe voneinander unterscheiden kannst.
Und dann, ich gehe mal davon aus, dann notiert man sich die Ergebnisse. Gibt es dort dann auch mal den Fall, dass meinetwegen ein anderer Botaniker an derselben Pflanze dieselben Forschungen betrieben hat und auf ganz andere Ergebnisse gekommen ist? Passiert sowas? Macht ihr euch dann als Botaniker auch schlau? Was passiert anderswo? Oder konzentriert ihr euch eigentlich nur auf eure eigenen Forschungsergebnisse?
Nein, natürlich. Das gehört zur Wissenschaft dazu, dass man sich austauscht.
Ja.
Da ist beim Grünkohl irgendwo die Konkurrenz nicht ganz so groß, wie es zum Beispiel beim Raps wäre. Aber das ist halt dann auch ein bisschen was, ein Vorteil auch, weil man eben eher mal was Neues finden kann, als da vielleicht an einer sowas wie Raps, Mais oder sowas.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, natürlich passiert das und dann muss man sich natürlich irgendwie überlegen, wieso kommt Kollege XY auf ein anderes Ergebnis? Und so kommt auch Wissenschaft voran, dass man eben belegt.
Mal ganz blöd gefragt, kann Forschung eigentlich endlich sein oder ist Forschung unendlich? Kann man bis ins Unendliche an irgendwelchen Kleinigkeiten tüfteln und forschen? Oder gibt es auch vielleicht mal eine Grünkohlpflanze, wo du sagst im Nachhinein, so, wir haben jetzt alles erforscht, wir wissen alles über die Pflanze und nun widmen wir uns einer anderen Pflanze?
Nee, das gibt's nicht. Wissenschaft ist nicht endlich und es gibt immer wieder Fragen, das gehört zur Natur des Menschen dazu.
Gehen wir auf den Grünkohl ein. Wir haben ja hier einen absoluten Hype in Oldenburg. Wir haben das jetzt ja, glaube ich, schon oft genug erwähnt und viele, die diesen Podcast hören, denen ist das mindestens bewusst, denn sonst würden sie den Podcast ja wahrscheinlich nicht hören. Jetzt forschst du an Grünkohl. Bedeutet das gleichzeitig, dass du auch jede einzelne Sorte probierst?
Ja.
Und was kommt dabei raus? Bist du auch mal schockiert und sagst, oh, der hat mir jetzt aber gar nicht geschmeckt?
Das natürlich passiert das auch. Okay. Also wenn ich zum Beispiel jetzt den Helgoländer Wildkohl hier nehmen würde, da würde ich doch ganz gerne dann noch ein Glas Wasser direkt daneben haben.
Okay, weil er so bitter ist? Oder?
Der ist so bitter. Ne? Okay. Das ist halt ein Kohl, der irgendwie mal ausgebüxt ist vor Jahrhunderten und sich dann angepasst hat wieder an die Umwelt und dazu gehört Fraßschutz.
Okay, na gut.
Egal, ob es irgendwelche Ziegen sind oder der Mensch.
Ja. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe von verschiedenen Arten gesprochen. Und da hast du mich im Vorfeld auf diese Podcast-Folge sofort korrigiert und gesagt, es gibt eine Art, aber verschiedene Sorten. Kannst du das mal kurz erläutern? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sorte und Art? Also für wirklich Laien, die den Unterschied vielleicht auch noch nicht kennen.
Gut, also es gibt die eine Art Kohl.
Mhm.
Und zu dieser Art gehören eben ganz viele verschiedene Varietäten. Mhm. Dazu gehört der Blumenkohl, Brokkoli, mhm. Weißkohl, Rosenkohl, Wirsing,
mhm.
aber eben auch der Grünkohl.
Mhm.
Und diese ganzen Varietäten können sich alle problemlos miteinander kreuzen.
Mhm.
Rosenkohl ist zum Beispiel aus einer Kreuzung von ganz unterschiedlichen Sorten mhm. hervorgegangen.
Mhm.
Und vermutlich ist es auch beim Kohlrabi so gewesen.
Okay.
Aber wir können auch heute noch den Rosenkohl mit dem Grünkohl kreuzen.
Mhm.
Gibt es auch als Sorte jetzt zu kaufen. Jetzt haben wir diese verschiedenen Varietäten.
Mhm.
Und innerhalb dieser Varietäten gibt es wieder Vielfalt.
Mhm.
Denn wir wissen, nicht jeder Brokkoli sieht aus wie der andere Brokkoli. Nicht
genau.
jeder Grünkohl sieht aus wie der andere Grünkohl.
Ja.
Und das ist das, was wir halt Sorten nennen. Da gibt es kommerzielle Sorten, es gibt aber auch ganz viele lokale Sorten,
mhm.
das, was man dann als Landrasse auch bezeichnet.
Mhm.
Und das war eben früher auch üblich. Da hatte jedes Dorf in Ostfriesland seine eigene Landrasse.
Ach, wirklich?
Auf die sie dann besonders standen,
okay.
auf die der Landwirt dann auch Wert legte, mhm. dass er seine Landrasse mhm. hatte, die viel besser ist als mhm. die vom Nachbardorf.
Wenn ich jetzt aber verschiedene Sorten habe, die, du hast es vorhin schon erläutert, die unterschiedlich schmecken, die unterschiedlich aussehen, wodurch entsteht das denn eigentlich? Also ist es im Prinzip das, was wir uns, wie wir es kennen, wenn Mama und Papa ein Kind zeugen, dann hat der die Eigenschaften von Mama und auch die Eigenschaften von Papa und beim nächsten Kind ist es schon wieder ganz anders und deswegen unterscheidet sich das Kind. Ist es bei den Pflanzen ganz genauso?
Das ist letztendlich genauso. Natürlich kannst du auch hier verschiedene Sorten miteinander kreuzen und dann sagen, ach ja, also die Blattform, die hat er von Papa. Aber den Geschmack, das ist aber ganz die Mama.
Ja.
Und dann kommt auch immer wieder rein, naja, aber das... Der Strunk, der sieht vielleicht ja. ganz anders aus.
Ja.
Also da gibt es auch immer wieder was Neues.
Okay.
Und das ist halt das Gleiche beim Menschen wie auch beim Grünkohl. Und das ist das, was eigentlich auch die Vielfalt ausmacht. Das, was dann eben auch was Neues dazukommt und dass man das dann eben verfolgen kann. Wie setzt sich das fort in der Population?
Das heißt aber gleichzeitig, ihr habt immer wieder auch Grünkohlsorten, die es so noch nie gegeben hat?
Ja, sicher. Das ist das, was wir hier gerade hier im nicht öffentlichen Bereich des Botanischen Gartens machen, dass wir hier mal ausprobieren, was passiert, wenn man diese Sorte, die eben so ein wunderschönes Blatt hat, kreuzt mit einer, die einen guten Geschmack hat. Was passiert, wenn man halt einen Grünkohl mit einem Kohlrabi kreuzt?
Mhm.
Und ja, das ist das Ausprobieren. Und wenn dann irgendwas mal wirklich gut ist, das kommt dann in den öffentlichen Bereich
auch. Okay. Wenn ihr jetzt einen wirklich guten gefunden habt, quasi eine neue Sorte, wie ist denn das dann mit der Benennung? Also ich kenne jetzt zum Beispiel ostfriesische Palme, die Oldenburger Palme ist ja, glaube ich, von Christoph Hahn, wenn ich das richtig sehe. Es gibt ja auch, glaube ich, der am meisten verzehrtesten ist, glaube ich, der Winnetou.
Genau. Ja, also das sind die kommerziellen Sorten.
Mhm.
Die haben natürlich dann von den entsprechenden Züchtern ihren Namen bekommen.
Okay.
Und da wird dann auch ein bisschen Wert drauf gelegt, dass er irgendwie cool klingt.
Okay.
Ja, und vielleicht kriegt man auch ein paar Jüngere dann dazu, einen Grünkohl zu essen, wenn man dann sagt, das ist Winnetou.
Okay, ja.
Nein, aber
ja, gut,
sonst...
Wer weiß.
Ja, nee, sonst werden die aber vielfach dann nach der Herkunft benannt. Also dass dann vielfach diese Landrassen dann nach dem entsprechenden Dorf in Ostfriesland benannt worden sind.
Hast du vielleicht mal irgendwie so einen Namen im Kopf gehabt, wo du gedacht hast, oh, ich würde ja gerne mal eine Grünkohlsorte so und so benennen oder bisher noch gar nicht?
Nee, also das nicht. Also ich habe in meinen anderen Forschungen durchaus schon mal Arten neu benannt.
Okay.
Mhm. Aber kann man auch mal kreativ sein. Aber beim Grünkohl ist es mir noch nicht passiert.
Okay. Man hört hier übrigens zwischendurch immer mal Gänse, oder sind das Gänse?
Ja.
Die sind hier zum Spaß, oder was hat, forscht ihr hier im Botanischen Garten auch an Gänsen?
Nein, also wir haben hier im Botanischen Garten weder im öffentlichen noch im nicht öffentlichen Bereich irgendwelche Tiere einfach nur so zum Spaß.
Okay.
Das sind die Gänse, die uns ein bisschen beim Kurzhalten des Unkrauts helfen.
Ah, okay.
Die werden dann hier entsprechend in die verschiedenen Gebiete reingelassen
und
dürfen dann mal ordentlich die Unkräuter kurz halten.
Aber hier ins Grünkohlbeet besser nicht? Oder würden die sich daran bedienen?
Die würden sich daran bedienen.
Okay.
Also deshalb haben wir hier, siehst du es ja auch, andere Pflanzen noch drumherum stehen. Ja. Ne? Wir haben hier Tagetes stehen oder auch einen Tabak. Das soll halt dann die Kohlweißlinge und die Schnecken abhalten. Hier kommen die Gänse nicht rein. Das wäre schon zu lecker für die Gänse.
Das glaube ich. Und du würdest auf einmal morgens hier stehen und sagen, hey, wo ist mein Grünkohl hin? Woran forsche ich jetzt noch?
Ja, also wir haben auch immer wieder Probleme gerade mit Taubenschwärmen, die dann hier einfallen. Und da muss man dann schon auch ein bisschen auf seine Forschungspflanzen Acht geben. Ja, klar.
Wie ist das mit Schädlingen? Gibt es eine Großzahl an Schädlingen, die dem Grünkohl gefährlich werden können?
Ja, also es ist einerseits der Kohlweißling mit seinen Raupen. Mhm. Und ein weiterer wichtiger Schädling ist die Kohlhernie. Das sind Fadenwürmer, die im Boden leben. Mhm. Und deshalb sollte man auch niemals zu viel Grünkohl hintereinander auf einer Fläche wachsen lassen, sondern immer wieder die Stelle, an denen man Grünkohl wächst, dann alle 3 Jahre wechseln. Mhm. Und dann kann man eben diese Schädlinge kurz halten. Aber das mit dem Kohlweißling ist auch ganz interessant, weil man dann auch sieht bei so einer Vielfalt, was der Kohlweißling lieber mag. Der
hat nämlich
auch Vorlieben bei den unterschiedlichen Sorten.
Und welchen mag er am liebsten? Welche Sorte?
Also er mag zum Beispiel hier diesen etwas glatteren gar nicht so gerne.
Okay. Mhm.
Aber bei den Krausen, da gibt es durchaus auch einige, die er nicht so gerne liebt, wo wir noch gar nicht genau wissen, woran das liegt. Aber
also ihr habt dann durchaus manchmal 2 Sorten nebeneinander stehen und an dem einen hat er sich total bedient und an dem daneben gar nicht.
Genau. Also hier dieser italienische Grünkohl, der ist, oder auch Palmkohl genannt, der ist ziemlich beliebt. Da wissen wir es aber auch, der hat relativ wenig Bitterstoffe.
Ja. Okay. Ja gut, wahrscheinlich ist das dann der Grund.
Genau.
Apropos Stoffe, wir wollen jetzt mal so ein bisschen langsam rüberkommen, wie gesund ist der Grünkohl eigentlich. Ich würde mal anfangen eben mit diesem Mythos, dass der Grünkohl Frost braucht, damit er richtig schmeckt. Das sagt man ja nicht einfach so aus Spaß, sondern natürlich, weil in dieser Pflanze was passiert. Was genau passiert denn in der Pflanze? Und ist es denn überhaupt wirklich so, dass er Frost braucht? Oder reichen einfach nur kühle Temperaturen?
Genau, das ist bei uns ja auch. Wir haben es auch bei uns jetzt hier. Es ist langsam so die Zeit, wo wir dann auch uns morgens darauf vorbereiten, mit Handschuhen vielleicht. Oder der Erste hat auch schon seine Mütze rausgeholt morgens. Und Frost hat es aber auch noch nicht gegeben. Insofern ist das auch bei Pflanzen so. Wenn es nämlich dann Frost plötzlich gibt, und die Pflanze nicht vorbereitet drauf ist, dann ist es ein echtes Problem. Und deshalb fängt sie halt schon an, sobald es kühlere Temperaturen sind, gewisse Stoffe zu bilden, die einen Frostschutz bilden. Plus das andere ist natürlich auch etwas, merken wir auch bei uns, wenn es warm ist, dann sind wir aktiver. Und wenn es eben kühler wird, ja, dann verziehen wir uns vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr auf die Couch unter die Decke. Und das Gleiche passiert eben auch bei Pflanzen, dass sie eben dann ihren Stoffwechsel ein bisschen runterfahren.
Okay.
Und nicht mehr so viel dann neue Blattmasse produzieren und auch andere Stoffe dann halt produzieren. Dazu gehört eben zum Beispiel, dass man aus der Photosynthese den Zucker umbaut in Stärke als Speicherstoff. Aber bei kühleren Temperaturen haben wir eben festgestellt, dass dieser Stärkespeicher dann auch ganz gerne mal benutzt wird, um dann wieder neue Stoffe zu produzieren.
Okay. Das heißt also, dieser Frost oder sage ich jetzt die kühle Temperatur, die verändert einzig und allein den Geschmack oder macht er auch was mit der Pflanze im Bezug auf die Gesundheit, wie gesund die Pflanze eigentlich wirklich ist?
Also die Pflanze macht nichts, um den Menschen irgendwie gesund zu machen.
Okay.
Ne? Insofern ist immer die Frage, welche Stoffe werden produziert? Und dann ist die zweite Frage, was machen diese Stoffe dann, wenn sie vom Menschen aufgenommen werden? Ne, und viele dieser Stoffe, die wir eben für den Geschmack typisch halten, sind halt dann eigentlich ganz wichtige Stoffe für eine bestimmte Funktion. Sei es zum Beispiel Fraßabwehr, aber eben auch gerade dann die Anpassung an Froststress. Froststress ist Trockenstress auch, weil die Pflanze halt ans Wasser nicht mehr so gut drankommt.
Okay.
Deshalb sind das häufig auch sehr ähnliche Stoffe, die produziert werden, wenn sie dann bei Trockenheit oder bei Frost gehalten wird.
Macht ja auch Sinn. Möchte jetzt trotzdem dann direkt anknüpfen mit der Frage, wie gesund ist der Grünkohl eigentlich? Ich habe mal gehört, Grünkohl ist in einem gewissen Maße sogar krebshemmend, also oder kann vorbeugend gegen Krebs sein. Ist das wahr?
Genau, also einer der wichtigen Stoffe bei Kohl insgesamt und auch bei Kresse, beim Meerrettich sind halt die Senfölglykoside, ne? Auch beim Senf dann.
Okay.
Und diese Stoffklasse ist halt ganz wichtig für die Fraßabwehr. Mhm. Da gibt es dann auch eine ganze Reihe von verschiedenen Senfölglykosiden. Mhm. Und teilweise sind das auch welche, die sehr bitter sind. Mhm. Und einer dieser Bitterstoffe ist zum Beispiel beim Grünkohl auch rausgezüchtet worden. Mhm. Und dafür gibt es einen anderen Stoff, das sogenannte Glucoraphanin. Und das wird inzwischen auch in der Krebsforschung benutzt. Mhm. Das ist nicht beim Grünkohl zuerst gefunden worden, sondern zuerst beim Brokkoli.
Okay.
Und deshalb dann auch beim Brokkoli näher untersucht worden. Mhm. Aber wir haben eben in unserer Forschung festgestellt, dass der Grünkohl diesen Stoff durchaus genau in den Mengen und noch mehr enthält wie Brokkoli. Mhm. Vorsicht, jetzt nicht denken, wenn ich jetzt ganz viel Grünkohl esse, bin ich vor Krebs geschützt. Mhm. Die Mengen, die in der Therapie dann wirklich benutzt werden, würden bedeuten, dass man täglich so 5 Kilogramm Grünkohl essen müsste.
Ja, okay, das ist ein bisschen viel. Und das macht ja auch keiner.
Nee. Nein, das macht keiner. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es sind halt gute Inhaltsstoffe da drunter.
Ja.
Und nicht nur die Senfölglykoside. Und deshalb ist eben eine ausgewogene Ernährung, beinhaltet eben auch mal eine Grünkohlportion.
Ja. Nun gibt es ja wirklich unterschiedliche Formen, wie man Grünkohl zu sich nimmt. Man kann ihn ganz klassisch zubereiten, also deftig mit irgendwie Pinkel und Kochwurst. Man kann ihn sich natürlich auch roh in einen Smoothie machen oder was auch immer. Es gibt ja auch Grünkohlpralinen mittlerweile hier in Oldenburg. Was würdest du denn aus deiner fachspezifischen Sicht sagen oder wie würdest du empfehlen, den Grünkohl zu essen, ohne dass man auch zu viele Inhaltsstoffe vor allen Dingen kaputt macht?
Also beim klassischen Grünkohl ist es halt einfach so, wenn man den eine Stunde lang kocht und dann auch noch ordentlich Speck dazu gibt oder was auch immer, dann ist das natürlich nicht so gesund, wie wenn man einen Smoothie macht oder einen Grünkohlsalat. Mhm. Insofern, wenn man die Inhaltsstoffe behalten will, dann eben entweder als Rohkost oder blanchieren. Mhm. Das heißt, kurz auf hohe Temperaturen dann bringen. Es hat auch so einen Vorteil, dass man dann auch leichter, also der Körper leichter an die Inhaltsstoffe rankommt, wenn er schon so ein bisschen mal erhitzt worden ist. Und das ist halt auch das, was in USA letztlich den Hype ausgemacht hat. Ne? Dieser Grünkohl als Rohkost oder auch als Chips, das ist auch durchaus eine Möglichkeit, wie man die Inhaltsstoffe noch relativ gut behält. Aber ich meine, der Grünkohl mit Pinkel ist mit Sicherheit gesünder als nur die Pinkel.
Ja, das glaube ich auch. Du hast mir im Vorfeld auf diese Folge von einer Geschichte erzählt, und zwar vom Grünkohl-Eis. Und das, hast du gesagt, geht gar nicht. Warum geht das nicht?
Ja, also wir sind ja in Zusammenarbeit mit der Konditorei Klinge. Und der Christian Klinge hat auch hier tatsächlich mal so einen Rundgang gemacht.
Ach, okay.
Und hat sich die Vielfalt angeschaut und überlegt, welcher Grünkohl denn auch wirklich am besten zu seiner Praline passt. Mhm. Und war ganz fasziniert. Ich schätze Christian Klinge total, weil er mit seiner Zunge genau das eigentlich herausgefunden hat, was wir auch mit unseren chemischen Analysen rausgekriegt haben. Mhm. Also ganz große Achtung. Und er hat eben dann auch mal die Idee gehabt, als Konditor ein Eis zu machen.
Okay.
Und,
hast du probiert?
Das haben wir dann in unserer Arbeitsgruppe probieren dürfen. Da waren wir die Versuchskaninchen und das haben wir dann ihn doch gebeten, die Idee nicht weiter zu verfolgen.
Okay. Da hätte man wahrscheinlich Unmengen an Zucker noch beiführen müssen, damit das schmeckt, oder wie?
Ja, es war auch eine Herausforderung mit der Farbe. Dann, das war auch nicht so appetitlich.
Okay.
Da hätte man auch noch mal irgendwas mit Farbstoffen machen müssen. Aber das war halt dann auch nicht so einfach. Der Grünkohl bleibt halt nicht so schön grün, wenn man ihn dann irgendwo entsprechend verarbeitet in der Praline, da kann man das dann noch eher mit Schokolade verbinden, aber als Eis war die Farbe dann nicht so appetitlich auch. Und wie gesagt, auch der Geschmack war
grenzig. Also besser lassen.
Ja.
Was mich mal interessieren würde, nun hast du natürlich aufgrund deines Werdegangs auch, aber eben aufgrund deiner Arbeit in erster Linie sehr viel mit Grünkohl zu tun. Isst du denn zu Hause privat auch noch viel Grünkohl? Kann deine Familie eigentlich noch Grünkohl sehen oder sind sie es schon satt mittlerweile?
Ja, ich habe leider eine Familie, die da nicht so aufgeschlossen ist zum Grünkohl. Okay. Mein Ältester, der isst wohl ganz gerne Grünkohl, ja. aber der Rest ist kein großer Grünkohl-Fan. Ja. Wir sind alles keine Norddeutschen.
Okay. Und Rheinländer, auch, hast du ja gesagt, ne?
Ja, aber auch die Kinder, die hier aufgewachsen sind, sind halt bisher noch nicht so okay. an Grünkohl rangekommen. Insofern genieße ich es, irgendwo hier in die Oldenburger Gaststätten zu gehen und dort den Grünkohl zu genießen. Denn das ist ja auch eigentlich spannend, wenn man mal so die verschiedenen Oldenburger Lokalitäten anschaut, komplett. Was die an unterschiedlichen Grünkohlgerichten anbieten. Ja. Und selbst die gleichen Gerichte sind bei verschiedenen Restaurants dann doch irgendwie wieder ein bisschen anders.
Ja, das stimmt. Stichwort Restaurants. Ist es eigentlich so, dass vielleicht auch ein Restaurant oder eine Lokalität, die Grünkulturen auch bei sich durchführt, mal zu dir kommt und sagt, hey, wir haben den und den Grünkohl, den benutzen wir seit Jahren, keine Ahnung, den Winnetou, ich weiß es nicht. Wir möchten jetzt mal was anderes ausprobieren. Hast du da eine Idee? Gibst du deine Expertise, deine Geschmackstests, die du ja hier durchführst, auch theoretisch an die Lebensmittelindustrie weiter?
Ja, also das, wie gesagt, mit der Grünkohlpraline haben wir angefangen. Es war aber auch schon die Ulz-Brauerei hier, die dann beim Grünkohlbier mal geschaut hat, inwiefern unterschiedliche Sorten das machen. Der Grünkohl-Tee geht letztendlich auch auf eine gemeinsame Idee von der Firma Nölken zusammen mit einer Studentin von mir zurück.
Ja.
Und so versuchen wir das immer wieder. Also natürlich, wenn es in größeren Mengen gebraucht wird, wie es die großen Firmen brauchen, Elo oder auch Blei hier vor Ort, dann sind wir da natürlich überfragt. Aber für diese kleineren Sachen, auch wenn es bei Bastöste den Grünkohl-Gin gibt, da kann man natürlich was Schönes dann auch mal machen und schauen, ob die eine Sorte nicht vielleicht dann doch noch den gewissen Kick für das Produkt hat.
Also wenn wir hier in Oldenburg und der Region irgendwie besondere Produkte mit Grünkohl sehen, dann hast du vielleicht irgendwo ein bisschen deine Finger am Spiel gehabt. Kann man das so sagen?
Kann sein.
Okay. Jetzt müssen wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge und das würde ich gerne nutzen, um noch so einen kleinen Ausblick zu finden oder einen Ausblick zu wagen. Natürlich ist es immer schwer, die Zukunft zu prognostizieren. Aber das wissen wir, insbesondere der Klimawandel hat einen großen Einfluss auf unsere Pflanzenwelt. Es wird Veränderungen geben, beziehungsweise es gibt natürlich auch schon Veränderungen. Was glaubst du, wird der, jetzt mal speziell auf den Klimawandel schauend, was wird sich bei der Pflanze Grünkohl ändern? Müssen wir uns vielleicht sogar Sorgen machen, dass es irgendwie in 20 Jahren gar keinen Grünkohl mehr hier gibt und wir den irgendwie in anderen Ländern anbauen müssen und importieren müssen?
Also das will ich mal jetzt nicht hoffen. So stark wird der Klimawandel hoffentlich nicht sein, denn der Kohl an sich ist relativ gut auch angepasst an verschiedene Klimata. Aber vielleicht bedingt es auch, dass man mal schauen muss, ob man den Grünkohl nicht weiter züchtet und mit Kreuzungen eben auch weiterentwickelt. Mhm. Und das ist auch genau das, was wir eigentlich im Augenblick gerade machen. Wir haben ein Projekt mit verschiedenen Grünkohlzüchtern, der Kultursaat e.V., finanziert vom Bundeslandwirtschaftsministerium, wo es genau darum geht, für den Ökolandbau zu schauen, welche Sorten sind halt besonders gut geeignet. Und dabei haben wir halt nicht nur Landwirte aus Norddeutschland, sondern es ist tatsächlich auch ein Landwirt aus Dachau bei München dabei.
Okay, was man ja gar nicht erwarten würde im ersten Schritt, ne?
Auch einen aus Thüringen.
Okay.
Und da haben wir natürlich dann auch genau die Leute angesprochen, weil wir sagten, wir müssen natürlich sehen, dass dieser Grünkohl in der Zukunft auch an ganz unterschiedliche Klimata angepasst ist.
Ne? Und ich meine, genau dafür bist du ja auch letztendlich auch mit deiner Forschungsgruppe da, dass wir eben auch in Zukunft einen gesicherten Grünkohl haben, oder?
Ja, das sehe ich auch mit als ein Ziel meiner Arbeitsgruppe an, meiner Forschung.
Da freue ich mich. Da freuen wir Oldenburger uns alle.
Genau.
Es ist ja wirklich total spannend. Es ist ja im Prinzip ein Hype, der jedes Jahr aufs Neue kommt. Ich sage immer, täglich grüßt das Murmeltier, weil immer Ende Oktober, Anfang November geht die Grünkohlsaison los. Wir haben immer im Prinzip dieselben Events, dasselbe Essen, dieselben Touren, dieselben Spiele. Aber es ist eine absolute Faszination, die nie langweilig wird.
Ja, auch dadurch, dass es immer wieder was Neues gibt. Ne? Du sagst es, jeder geht wieder auf Tour. Und das war auch damals übrigens der Startpunkt für die Grünkultur im Botanischen Garten, dass eben eine Freundin sagte, sie sei es leid, immer mit dem Bollerwagen und der Nachbarschaft hier die gleichen Wurzeltouren durch die Gegend zu machen. Da habe ich gesagt, eigentlich könnte man sowas doch auch mal im Botanischen Garten anbieten. Ja. Dann vielleicht nicht ganz so viel alkoholische Getränke, das wäre Alkohol, nicht so zuträglich im Botanischen Garten, aber das kann man eben über die Oldenburg-Touristik auch buchen, so eine Grünkultur mal durch den Botanischen Garten.
Stark. Bist du dann da auch anwesend?
Das machen normalerweise meine Mitarbeiter.
Okay. Ich wollte sowieso jetzt zum Ende nochmal dir die Möglichkeit bieten, quasi auch ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Ich finde es unglaublich spannend, was du mir hier erzählt hast. Natürlich könnte man jetzt noch, also ich könnte theoretisch mit dir noch stundenlang weiter quatschen, aber so eine Podcast-Folge muss ja auch irgendwann mal ein Ende finden. Aber wenn ich jetzt trotzdem mir die Folge angehört habe und sage, boah, der Professor Dr. Dirk Albach, der ist so eine spannende Persönlichkeit, ich möchte gerne mehr von ihm, über ihn, aber vor allen Dingen auch über den Grünkohl erfahren. Wie kann man denn dich erreichen? Wie kriege ich die Touren? Wo kann man dich irgendwie mal ansprechen? Wie sieht das aus?
Also die Touren, hatte ich ja schon gesagt, gibt es über Oldenburg Touristik zu buchen. Mhm. Da kann man schon mal ganz viel drüber mitkriegen, was immer im Grünkohl gibt. Und ansonsten haben wir halt meine Homepage, meine E-Mail-Adresse, über die ich erreichbar bin. Und da kann man dann mal eine Anfrage stellen. Die häufigsten Fragen, wo bekomme ich denn jetzt die Oldenburger Palme her?
Ja.
Muss ich noch vertrösten? Wir sind gerade erst in der Produktion, dass wir Samen dann vermutlich im Jahr 2025 dann liefern können. Aber das ist im Augenblick halt die Hauptfrage, die ich leider nicht positiv beantworten kann.
Ja. Schön. Dirk, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und diesen wirklich extrem spannenden Einblick in diese wunderbare Pflanze gegeben hast. Und am Ende kann man wirklich als Fazit schließen, Grünkohl ist gesund, oder?
Ja, genau. Und deshalb denke ich, das, was wir jetzt den Zuhörern nicht liefern können, werden wir machen. Wir probieren mal ein paar von den unterschiedlichen Sorten.
Das machen wir jetzt. Ich freue mich drauf. Dirk, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns zumindest für ein, zwei weitere Podcast-Folgen nochmal wiedersehen.
Gerne.
Okay. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.